Ich möchte Sie, ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen und auch Grüße ausrichten von meiner Frau, die in der Hügelstraße heute in der Kinderkirche ist und deswegen nicht dabei sein kann, und auch von der gesamten Gemeinde Hügelstraße. Ich stehe vor euch in aller Demut. Unsere 6-jährige Enkelin ist nämlich gerade zu Besuch und ich habe sie heute früh gefragt und ihr die beiden Jackets, die ich habe, gezeigt. Welches soll ich denn anziehen, Miller? Ich würde gerne das nehmen, wo ich 20 Jahre jünger, ein bisschen muskulös und intelligent erscheine. Und sie hat geantwortet, so eine Jacke hast du gar nicht in deinem Schrank. So, ja, dann weiß ich das auch. Dann könnten wir jetzt weitermachen. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du nicht auf unsere Jacken schaust, nicht auf unsere Jacketts, du schaust nicht auf das, was wir mitbringen, was uns auch oft geprägt hat. Du schaust auf unser Herz. Und dieses Herz, das möchtest du erreichen, das möchtest du heilen, das möchtest du hell machen. Und so danken wir dir, Herr, dass du uns jetzt begegnen willst. Und ich bitte dich, Herr, dass ich mit meiner Art, mit dem, was ich mitbringe, niemandem im Wege stehe, sondern dass Menschen dich sehen und sich dir von Herzen gerne anvertrauen wollen. Amen. 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 Ich habe mir vor einigen Wochen meine erste Gürtelrose-Impfung abgeholt. Und als ich damals einen Hausarzt gesucht habe, bin ich in einer Arztpraxis gelandet, in einer Praxisgemeinschaft, da gibt es 3 Ärzte. Und der Ärztin, der ich sozusagen zugeteilt worden bin, das ist eine Frau, die sich sehr, sehr viel Zeit nimmt. Und das ist ganz, ganz klasse, wenn man bei ihr drin sitzt, im Behandlungszimmer, weil sie fragt und spricht und erklärt. Nicht so schön ist es, wenn man noch im Wartezimmer sitzt. Also ich saß in diesem Wartezimmer, ich wusste schon, das könnte vielleicht ein bisschen länger dauern, bis ich drankomme. Und dann kam die Sprechstundenhilfe und sie sagte, Herr so und so, für den Herrn Doktor. Ich kam wieder und sagte, Herr so und so, für den Herrn Doktor. Herr so und so, für den Herrn Doktor. Ich dachte schon, der ist doch nach mir gekommen. Also das ist doch, Herr so und so, für den Herrn Doktor. Und ich dachte, wie lang dauert das denn noch? Eigentlich finde ich, dass wir viel zu wenig warten. Aber ich merke, es gibt so Situationen, wo ich auch nicht gerne warte, wo ich mit so einer geschenkten Zeit, die das ja eigentlich ist, überhaupt nichts anfangen kann. Und als ich endlich dran war, bin ich in dieses Wartezimmer rein und sagte, ich habe jetzt aber sehr, sehr lange gewartet. Und sie sagte, wann waren Sie denn das letzte Mal bei mir? Da habe ich aber auch schon sehr, sehr lange auf sie gewartet. Na gut. Das finde ich ganz süß und amüsant und man kann es gut als Predigteinstieg nehmen. Andererseits kostet Warten auch unglaublich viel. Ich bin im Kindergarten, als ich im Kindergarten war, das ist über 60 Jahre her, und einer meiner Freunde war Hassan Farhadi, ein iranischstämmiger junger Mensch, ein Kind. Und seine Eltern waren vor dem Schah geflohen. Das ist über 60 Jahre her. Und heute haben wir in unserer Gemeinde Menschen, die vor 10, vor 5 Jahren geflohen sind. Und wir begleiten sie und wir haben die Nachricht bekommen, dass am Anfang der Woche von einem Bruder, von Reza, die Schwester seiner Cousine erschossen worden ist. Und gestern haben wir die Nachricht bekommen, dass von einem anderen jungen Mann in unserer Gemeinde von Charam, dass sein Bruder erschossen worden ist in Teheran. Und diese Menschen warten seit 60 Jahren. Sie warten darauf, dass Gott ein Wunder tut. Das sind gläubige Christen. Sie beten, dass diese Herrschaft, die sie in Unfreiheit lässt, endet und dass ihre Kinder nicht in Unfreiheit aufwachsen können. Sie können diese Beerdigungen nicht besuchen. weil sie in der Gefahr sind, sofort verhaftet zu werden. Es kostet sie so unglaublich viel zu warten. Und ab und zu fragen sie auch und sagen, wie lange denn noch? Wie lange denn noch? Wir könnten damit leben, wenn die Opferzahlen steigen. Wir könnten damit leben, wenn noch mehr Menschen sterben, wenn da Hoffnung wäre. Und wenn wir wüssten, das Warten hat ein Ende. Und es bricht eine Zeit der Freiheit an, aber wir wissen das nicht. Im Buch des Propheten Hesekiel ist einer der furchtbarsten Sätze, die sich in der gesamten Bibel finden. So denke ich jedenfalls. Buch des Propheten Hesekiel im 12. Kapitel heißt es, und Gott sagt etwas oder zitiert Menschen, denen er zugehört hat. Er sagt, sterblicher Mensch, welche Redensart geht da bei euch in Israel um? Ihr sagt nämlich, die Zeit vergeht, aber die Visionen der Propheten erfüllen sich nie. Das Volk Gottes, das damit aufwächst, dass da ein Gott ihnen nahe ist, dass er seine Versprechen erfüllt, sagt, aber es wird sowieso nichts. Es hat sowieso keinen Zweck. Ich finde, das ist so eine erschütternde Aussage von gläubigen Menschen. Also, versteht ihr, worum es geht? Also da ist irgendeiner, der völlig unzuverlässig ist und von dem man schon weiß, auf den kann man sich nicht verlassen und der hält sein Wort nicht und der verspricht einem anderen, ja, morgen komme ich. Und dieser andere sagt, ja, die Visionen der Propheten erfüllen sich sowieso nicht. So, du kommst sowieso nicht. Gott kommt sowieso nicht. Das, was uns versprochen wird, geschieht sowieso nicht. An wem liegt das? Manchmal, glaube ich ganz sicher, liegt es an mir, dass ich einfach in meinem Leben Gott den Weg noch nicht freigemacht habe. Aber nicht nur. Ohne mich rechtfertigen zu wollen. Aber Jesus sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, das, was ihr seht, das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, darauf haben Propheten lange, lange gewartet und sie haben es doch nicht gesehen. Also gläubige Menschen, die auf Gott vertraut haben in einer Umgebung, die gesagt hat, das wird sowieso nichts. Die gesagt haben, doch, ich glaube und Gott wird sein Versprechen erfüllen. Selbst die sind gestorben, ohne den verheißenen Messias zu sehen. Auch als Christen ist das eine Spannung, die wir aushalten müssen. Dass das, was uns versprochen ist, das, worauf wir hoffen, dafür beten wir, dass sich das nicht immer sofort erfüllt. Und ich in meinem Alter würde sogar sagen, einiges von dem, worauf ich warte, wird sich erst in der Ewigkeit erfüllen. Und dieses Wissen macht mich frei. Der Apostel Paulus. Und vielleicht habt ihr dieses Bibelwort gerade vor einigen Wochen gehört, weil es ein Bibelwort ist, das ganz oft im Zusammenhang mit Weihnachten verlesen wird. Apostel Paulus im Galaterbrief im 4. Kapitel schreibt, und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn. Und ich könnte da jetzt ein bisschen reingehen in, was bedeutet eigentlich Zeit und wann, was für ein Wort wird hier genommen. Ein Wort, das nämlich von einem perfekten Zeitpunkt spricht, von dem einzigen Zeitpunkt, der überhaupt möglich war. Aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, warum dieses Jahr Null? Unterschiedliche Theorien, wann Jesus jetzt ganz genau geboren worden ist. Manche sagen ein bisschen früher, ein bisschen später, macht aber völlig gar keinen Unterschied. warum war das der perfekte Zeitpunkt? Warum nicht 10 Jahre früher, als Menschen sagten, wir leben unter den Römern, es ist furchtbar, es ist dunkel, wir brauchen unbedingt Hoffnung. Jetzt müsste doch der Messias kommen. Warum ist es nicht 10 Jahre, 100 Jahre vorher passiert oder 20 Jahre später? Und ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich in meinem eigenen Leben auf Dinge warten muss. Manchmal macht es im Nachhinein Sinn, aber sehr oft auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, Gott hat einen Zeitplan. Und er wird kommen. Diese Schriftlesung, die wir gehört haben, beschäftigt sich ja sehr, sehr viel mit den Menschen, die ungerecht sind, die Gott den Rücken kehren, die sehr böse sind, also bis dahin, dass Engel erwähnt werden, die ihr eigenes Verdammnisurteil sprechen. Aber es erwähnt auch Menschen wie Noah oder wie Lot. Und versetzt euch in deren Lebenssituation. Lot, der in einer Stadt ist, die feindlich ist, der sagt, Herr, bewahre meine beiden Töchter, bitte. Ich muss ja Angst haben, wenn die nur aus dem Tor rausgehen, dass Menschen über sie herfallen. Herr, ändere doch die Menschen in dieser Stadt, bitte. Schenk doch ein geistliches Klima, lass mich doch ein Zeichen sein für Menschen. Lass doch diese Stadt umkehren. Und es geschieht nichts. Er wartet und wartet und wartet. Und vielleicht ist das in eurem Leben, ein oder anderen Bereich auch so. Ihr wartet und wartet und wartet. Das ist für mich immer eine der Situation ist, die mir ans Herz gehen, ist, wenn Eltern mit mir sprechen und sagen, meine Kinder haben sich abgewandt, die gehen ihren eigenen Weg. Und ich bete doch schon so lange. Und ich möchte doch noch erleben, dass sie zu Gott zurückfinden. Und ich warte schon so lange. Und was kann ich sagen, außer dass Gott seinen Zeitplan hat? Was kann ich sagen, außer dass Gott niemand ist, der verzögert, sondern vollendet? Dass Gott niemand ist, der vergisst, sondern jemand, der sich immer erinnert, dass er nicht irgendwo weit weg ist, und zuschaut, wie Menschen in ihr Verderben, unsere Kinder in ihr Verderben rennen, sondern dass er ein Gott ist, der alles daran setzt, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vielleicht gibt es Situationen in eurem Leben, wo ihr sagt, ich weiß nicht weiter. Und es scheint gar kein Weiter zu geben, es scheint festgefroren zu sein. Aber das ist unsere menschliche Wahrnehmung. Und die Wahrheit Gottes ist eine andere. Die Wahrheit Gottes heißt, ich bin da. Und Zeit vergeht nicht einfach, sondern es ist eine Gnadenzeit. Weil Gott vorbereitet, dass Menschen gerettet werden zu seinem perfekten Zeitpunkt. Also wenn ich euch irgendwas mitgeben kann, und das ist schon ziemlich anmaßend, das soll gar nicht so klingen, aber dann dieses Vertrauen auf Gott, der zu seiner Zeit alles richtig machen wird. Manchmal erleben wir das noch zu unseren Lebzeiten, dass Wartezeiten einen Sinn hatten. Weißt, als wir nach Frankfurt gezogen sind, lebten ja lange Jahre in Berlin und sind dann nach Frankfurt gezogen, weil unsere Eltern von Gisa, von mir selbst, älter geworden sind und Unterstützung brauchten. Da suchten wir eine Wohnung. Und ich selbst bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Seit 70 Jahren ist das ein Thema, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Wahrscheinlich seit 700 Jahren, ich weiß es nicht. Und wir haben einen Makler beauftragt und der Makler sagte, ja, ich habe da eine Wohnung. Und die kann ich Ihnen zeigen. Ich sage Ihnen nur gleich, Sie können die Fenster nicht aufmachen, weil unten ist es so laut, da fährt die Straßenbahn um die Ecke, das quietscht so, da werden Sie, das geht nicht mit offenen Fenstern. Also das sagt der Makler, der ja alles dran sitzt, diese Wohnung loszukriegen. Meine Frau sagt, die nehmen wir nicht. Ich sage, gut, Gisa, wir haben halt keine Wohnung, aber wenn du das sagst, das ist ja, erst spricht der Herr, dann spricht meine Frau. Gut, dann machen wir das so. Der Makler sagt, kein Problem, ich habe eine zweite Wohnung. Die ist hier sehr schön und toll geschnitten und ich war wirklich ganz begeistert. Und meine Frau sagt, hat die einen Balkon? Und der sagt, nee, Balkon hat die nicht. Ja, dann nehmen wir die nicht. Ich dachte, oh, Kneefrau, was soll es denn noch sein? Der Makler ruft uns eine Woche später an und sagt, okay, also ich habe noch eine Wohnung. Und ich kürze, die war toll und die haben wir genommen. Und manchmal ist das so. Dann kann man zurückschauen und man sagt, ah, wie gut, dass wir die erste nicht genommen haben. Ach, wie gut, dass wir gewartet haben auf diese Wohnung. Gut, dass wir die zweite nicht, das war richtig toll, dass wir die jetzt gekriegt haben. Manchmal ist das so. Aber manchmal sehen wir auch keinen Sinn. Warum bin ich an einer Krankheit erkrankt, für die ich nichts kann? Vielleicht auch was kann, weiß ich nicht. Warum? Irgendwann wird mir Gott diese Fragen beantworten, obwohl ich ehrlich gesagt glaube, in der Ewigkeit werde ich diese Fragen auch, da werden die mich auch nicht mehr interessieren. Wir müssen aushalten. Manchmal müssen wir warten, aushalten. Und das Gute ist, dass wir nicht alleine warten müssen. Dass der Jesus Christus an unserer Seite ist, der sagt, ich habe eine gute Zukunft für dich und für die Menschen, die dir am Herzen liegen. Und dass da Gemeinde ist, die sagt, und das habe ich heute Morgen meiner Gemeinde geschrieben, wenn ein Glied, wenn ein Mensch in unserer Gemeinde trauert, dann trauern wir mit ihm. Aber wir beten auch mit ihm und wir hoffen mit ihm. Und wenn seine Hoffnung zu einem Ende kommt, dann tragen wir diese Hoffnung für ihn weiter. Und das ist die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist, dass Wartezeit keine verlorene Zeit ist, sondern dass jeder Wartetag ein Tag der Gnade ist. Heute ist der Tag der Gnade, auch wenn ich warte, denn ich kann Gott neu vertrauen. Amen.